Hallo, schönen guten Morgen, Felix.
Guten Morgen, Uli.
Ich sehe dich und ich höre dich. Das heißt, dass auch die Menschen auf der anderen Seite des Radiogerätes dich hören können. Ich merke gerade, dass ich immer deinen Fader wieder runterziehen muss, weil wir sonst ein kleines Delay haben. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
Ja, ich hoffe es auch.
Derzeit ist es ja so, dass hier in Thüringen, ich weiß ja gar nicht, ob du das so verfolgst, oder in ganz Deutschland ein Kontaktverbot herrscht. Das heißt, es dürfen nicht mehr als zwei Menschen draußen auf der Straße sein. Jegliche Geschäfte haben zu, mit der Ausnahme von Lebensmittelgeschäften oder eben auch Baumärkten und so. Bestimmte Leute arbeiten nur noch von zu Hause, Kitas haben zu, Schulen haben zu. Das ganze öffentliche Leben ist so ein bisschen runtergefahren und das sieht man auch in den Innenstädten. Wie ist denn die derzeitige Situation auf Tbilisis Straßen?
Recht ähnlich, muss ich sagen. Seit heute, also das passt ganz gut, seit heute, das ist die neueste Entwicklung, gibt es auch hier eine Ausgangssperre, allerdings nur nachts von 21 Uhr bis 6 Uhr morgens. Da wurden auch Witze gemacht, dass, warum dann? Ist es dann besonders gefährlich? Wie dem auch sei, tagsüber darf man noch rausgehen, aber es gibt auch andere Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass sich ab heute auch nicht mehr Personengruppen mit mehr als drei Menschen zusammen aufhalten dürfen, es sei denn, man befindet sich in einem Geschäft, das noch offen hat, was ein Lebensmittelgeschäft ist oder eine Apotheke oder so. Und da muss aber auch ein Sicherheitsabstand eingehalten werden. Genau, vorher war die Regelung nicht keine größeren Menschenansammlungen als 10 Personen. Also generell kann ich sagen, ist die Situation, was die Einschränkung des öffentlichen Lebens angeht, eigentlich vergleichbar mit der in Deutschland.
Georgien selbst ist ja jetzt gar nicht so ein großes Land, knapp 4 Millionen Einwohner, glaube ich. In Deutschland ist es ja so, dass die Zahl der Infizierten mittlerweile, wie ich finde, sehr hoch ist. 60.000 Menschen sind, glaube ich, die aktuellen Zahlen. Wir haben auch schon viele hunderte Tote. Wie sind denn da die derzeitigen Entwicklungen und wann fing es denn da so an, dass da die ersten Verdachtsfälle kamen und was waren da so die ersten Reaktionen?
Ja, also den allerersten Fall, den gab es am 26. Februar. Das war ein Mann, ein Georgier, der aus Iran wiederkam. Der ist über Aserbaidschan eingereist und wurde direkt an der Grenze positiv getestet und hat Symptome gezeigt und wurde dann direkt ins Krankenhaus gebracht und hatte überhaupt keinen weiteren Kontakt. Das war der allererste Fall. Und eine Zeit lang waren das auch alles nur diese Rückkehrer, also Georgier, die im Iran waren, aber die meisten natürlich aus Italien, die aus Italien zurückkamen und die wurden alle direkt am Flughafen dann getestet und untersucht und in Quarantäne gebracht und die positiven Fälle dann einbehalten im Krankenhaus, sage ich jetzt mal. Also das waren eine lange Zeit sogenannte importierte Fälle. Das hat sich dann natürlich, man kann es nicht unterbinden, ein bisschen verändert und jetzt, ungefähr einen Monat später, ein bisschen länger, gibt es in Georgien, das ist der heutige Stand, ich meine die Zahlen, die steigen ständig, gibt es 87 Fälle, keine Todesfälle zum Glück und 21 Menschen sind als geheilt entlassen worden schon. Ich meine, mit diesen 87 Fällen, das sind Zahlen, da kann man in Deutschland nur müde drüber lächeln, denke ich. Aber man muss natürlich auch die Relation sehen. Genau, Georgien hat 3,7 Einwohner ungefähr. Davon wohnt ein Drittel, ungefähr 1,3, die leben in der Hauptstadt hier in Tbilisi. Und da sind die Zahlen natürlich im Verhältnis gesehen ein bisschen anders. Und man muss halt auch sehen, wenn hier in der Hauptstadt irgendwas passieren würde, ein größerer Ausbruch oder so, dann hätte das natürlich auch ganz andere Folgen.
Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Ich glaube, die Vorstellung von Georgien, der meisten Hörerinnen und Hörer, dürfte sehr begrenzt sein. Bevor du nach Georgien gegangen bist, war das ja auch gar kein Land irgendwie, was auf meiner, sozusagen in meinem Kopf vorherrschte. Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen sagen, wieso, du lebst ja jetzt auch seit mehreren Jahren schon dort und hast vielleicht das ein oder andere Mal auch den Arzt besucht. Wie sieht es denn da um das Gesundheitssystem in Georgien aus und auch die Versorgungsmöglichkeiten von dann halt kranken Personen?
Das letzte habe ich gerade nicht verstanden. Was für Möglichkeiten?
Versorgungsmöglichkeiten, also und Behandlungsmöglichkeiten.
Ja, genau. An sich ist das Gesundheitssystem in Ordnung, was Expertise und Personal und so angeht. Natürlich nicht immer, es gibt auch Ausnahmen. An sich ist es aber okay. Das Ding ist, es gibt eine staatliche Grundversorgung, aber die ist wirklich sehr, sehr basic, sage ich jetzt mal. Also deswegen haben viele, wer es sich leisten kann, eine private Krankenversicherung noch. Es gibt viele, viele private Kliniken, eigentlich mehr als so öffentliche oder staatliche. Genau, aber generell muss man sagen, die Regierung, also diese Behandlung wegen einer Corona-Infektion, die ist kostenlos für alle und auch für Ausländer. Also selbst Ausländer, die keine Krankenversicherung haben, würden hier kostenlos behandelt werden. Und ja, momentan ist das auch alles noch möglich. Ich muss auch gleich noch dazu sagen, die Regierung, die hat das relativ strikt von Anfang an gehandhabt. Ich habe ja gesagt, am 26. Februar, da gab es den ersten Fall, der Mann, der direkt von der Grenze ins Krankenhaus transportiert wurde. Und am nächsten Tag, ich arbeite ja hier in der Schule, am nächsten Tag hat die Hälfte meiner Kinder in der Klasse gefehlt. Und es gab Hamsterkäufe. Also ich glaube, das war an einem Zeitpunkt, da gab es sowas in Deutschland noch nicht. Also die Leute, wir sind halt hier sehr, sehr sensibel und haben da extrem drauf reagiert. Teilweise halt übertrieben. Das war natürlich ein bisschen krass und Quatsch, muss ich sagen. Aber die Regierung hat dann auch gleich Konsequenzen gezogen und hat dann ab der kommenden Woche, das war ein Donnerstag, ab der kommenden Woche wurden alle Schulen geschlossen. Das war eine Woche, bevor die Frühlingsferien losgehen sollten. Das heißt, mit dem 2. März waren die Schulen hier und Universitäten schon zu. Und seitdem wurden die Maßnahmen halt nach und nach noch verschärft. Dann gab es die Regelung, dass die Geschäfte nicht mehr, also Restaurants und Bars, Kinos nicht mehr, dann alle anderen Geschäfte und so weiter. Also da wurde gleich von Anfang an drauf geguckt, dass das öffentliche Leben eingeschränkt wird.
Ich habe ja den Eindruck gehabt, die viele Male, wie ich dich in Georgien besucht habe, in Tbilisi, dass da ja auch wirklich viel Leben auf der Stadt, in den Lokalen, in halt so Cafés, Restaurants stattfindet. Deutschland ist das ja so ein bisschen anders, da ist man ja sowieso eher so ein bisschen zu Hause und für sich. Wie gehen denn die Leute so eben mit gerade diesen Einschränkungen des Kontaktes und des öffentlichen Lebens um?
Ja, das kann man natürlich schlecht sagen, weil sie sind ja zu Hause, man sieht sie nicht. Ich kann sagen, Entschuldigung, ich kann sagen, dass die Georgier generell sehr, sehr aktiv in den sozialen Medien sind, vor allem auf Facebook. Und ja, das explodiert natürlich. Die Leute posten allen möglichen Kram, was sie machen, was langweilig ist, was sie geguckt haben, irgendwelche lustigen Bilder oder Videos. Und ja, das verlagert sich alles eher in den Online-Raum, würde ich sagen. Definitiv kann ich aber bestätigen, die Straßen sind viel, viel leerer. Es fahren weniger Autos, was aber auch daran liegt, dass viele Leute einfach die Flucht aufs Land angetreten haben. So gut wie alle Familien hier haben Verwandte auf dem Dorf. Und entweder werden die Kinder dort abgeliefert oder aber die ganzen Familien ziehen dann zu den Eltern vorübergehend aufs Dorf. Und dadurch ist es hier in der Stadt auch merklich, merklich leerer. Und ja, Hamsterkäufe gab es auch, aber ich kann auf alle Fälle auch sagen, dass wenn ich einkaufen gegangen bin, habe ich zwar gesehen, dass sich die Regale mit dem Klopapier schon gelichtet haben, aber es gab auf alle Fälle immer genug von allem, nicht nur Klopapier, aber auch Mehl, weil wenn ich so die Nachrichten aus Deutschland verfolgt habe oder auch von meiner Familie gehört habe, teilweise standen die da halt vor leeren Regalen, aber so krass war das hier nicht.
Vielleicht nochmal ein ganz anderer Aspekt. Hier in Deutschland sind ja natürlich die ersten Meldungen in Bezug von Schulen werden dicht gemacht, Menschen müssen sich jetzt überlegen, wie das mit ihrer Arbeit weitergeht und auch eben natürlich mit der Einschränkung des öffentlichen Lebens, dass es Rettungspakete, Rettungsschirme gibt, dass irgendwie Wege gefunden werden, um Selbstständige zu unterstützen, um halt eben Unternehmen zu unterstützen, wenn jetzt einfach, ich habe irgendwie mal in der Tagesschau gehört, die Wirtschaft ins Koma versetzt wird. Wie sind denn da die Maßnahmen der georgischen Regierung, beziehungsweise sind denn da jetzt wirtschaftliche Folgen auch schon absehbar und wie werden die diskutiert?
Ja, also die Situation kann man natürlich gar nicht vergleichen. Ich habe das natürlich von hier mit verfolgt, also dass diese Pakete da in Deutschland geschnürt werden, Kurzarbeit und solche Sachen. Und klar, das ist natürlich ein Problem, wenn man dann nur noch 60% seines Einkommens bekommt und auch dieses Maßnahmenpaket, dieser Rettungsschirm oder wie auch immer man das nennen will, das wird ja auch kritisch diskutiert teilweise, aber ich sag mal so, besser als nichts, gell? Weil hier stehen die Leute dann teilweise wirklich vor dem Aus. Und das betrifft in erster Linie Leute, die kleinere Geschäfte betreiben und dann vor allem den gesamten Tourismussektor. Der ist halt komplett zusammengebrochen. Georgien hat sich ja in den vergangenen Jahren zu einem sehr attraktiven Reiseziel, vor allem halt auch für westeuropäische Touristen, entwickelt. Und ja, alle Buchungen, ich meine, alles wurde storniert. Die Grenzen sind jetzt auch schon seit einer ganzen Weile zu, das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, nachdem Direktflüge nach China und Iran abgesagt worden, hat sich das Land halt noch mehr abgeschottet und inzwischen kommen überhaupt gar keine Ausländer mehr rein. Und wann das aufgehoben wird, da weiß ich nicht, darüber kann man nur spekulieren. Das steht völlig in den Sternen und das hat natürlich den Tourismussektor hart getroffen. Und du warst schon hier, Uli, wir waren auch mal unterwegs mit den anderen in den Bergen wandern. Du weißt, dass gerade in den Bergen, in den Dörfern baut sich jeder Zweite da irgend so ein Gasthaus auf. Aber nicht nur in den ländlichen Gebieten, sondern hier auch in der Hauptstadt. Und das ist natürlich alles mit Krediten zum Großteil finanziert. Und da haben die Banken gesagt, okay, die Rückzahlung der Kredite, wir setzen das erstmal für 3 Monate aus. Hey, klingt gut, das ist ja echt klasse von euch Banken, aber ich habe dann auch gehört, dass da natürlich trotzdem noch mal krasse Zinsen drauflaufen, die sich dann am Ende ja halt auf 20% belaufen. Und wenn man in den nächsten 3 Monaten kein Einkommen hat, dann ist es zum einen zwar schön, dass man die Kredite jetzt nicht bedienen muss, aber wie man die dann in 3 Monaten zurückzahlen soll, das ist ja auch absolut nicht gesichert, beziehungsweise ist völlig unrealistisch. Man kann sehen, dass der Lari, also die nationale Währung hier, der georgische Lari, der verfällt und verfällt immer mehr. Zum einen, wie gesagt, dass der Tourismussektor als wichtiger Wirtschaftszweig zusammenbricht, aber zum anderen auch deswegen, weil viele Rücküberweisungen von Georgiern, die im Ausland leben, ja, nicht mehr einfließen, weil ja die Leute selber keine Arbeit mehr haben im Ausland. Genau, deswegen, das ist ein Problem. Die Regierung hat angekündigt, dass sie Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Zucker, Mehl, solche Sachen subventionieren möchte. Ob das hilft? Ich meine, mal schauen. Das Problem ist auch, dass viele Leute ihre Miete in Dollar bezahlen oder in Euro. Warum genau, kann ich gar nicht sagen. Das hat sich irgendwann mal so eingebürgert, aber das, ich kann jetzt nur als Beispiel geben. Vor 1,5 Monaten hätte man für 200 Euro 600 Lari gebraucht, also 1 zu 3. Inzwischen ist der Kurs so, dass man 760 Lari braucht. Das sind 160 Lari mehr. Das sind grob 50 Euro und das ist hier viel Geld. Und das für die monatliche Miete, das wird viele vor Probleme stellen. Und dass der Dollar oder der Euro sich teilweise, was die Mieten angeht, so als Zweitwährung hier etabliert hat, das ja, fällt den Leuten jetzt auf die Füße. Und natürlich auch, dass das gesamte Wirtschaftssystem nicht wirklich produzierend ausgerichtet ist, sondern dass viel, viel importiert wird, besonders halt auch Lebensmittel. Ja, das ist jetzt auf alle Fälle ein Problem. Und wie das weitergeht, das, ja, das wird auf alle Fälle noch ein bisschen schwerwiegende Folgen haben.
Eine weitere Diskussion, die in Deutschland mal mehr, mal weniger stringentes verfolgt wird, ist die Frage der Einschränkung von Freiheiten und Rechten und eben der Stärke von einer Demokratie in solchen Zeiten. Einerseits haben wir massive Einschränkungen in unsere Rechte, in unsere Grundrechte, also Versammlungen sind nicht mehr möglich. Handydaten werden jetzt genutzt, um Menschen irgendwie und Infizierte und Verteilungen irgendwie nachvollziehen zu können. Und auch Menschen werden unter Quarantäne gestellt. Wie ist denn das in Georgien? Wie stark schätzten du die liberale Demokratie dort ein? Ja, und wie wird es von vielleicht auch der Zivilgesellschaft wahrgenommen? Das Agieren, sicherlich auch das notwendige Agieren der Regierung, aber das Agieren der Regierung.
Ja, also solche Sachen, die spielen hier in der Gesellschaft nicht so eine Rolle wie in Deutschland, würde ich mal sagen. Generell Datenschutz etc. wird hier ziemlich relaxed gesehen. Also, und damit meine ich aber auch die Gesellschaft, die Menschen haben da nicht wirklich so ein Bewusstsein. Sei es jetzt, dass man da alles Mögliche bei Facebook oder so zum Beispiel preisgibt oder dass man Telefonnummern ja, öffentlich postet oder halt auch rausgibt oder so. Das weiß ich nicht, das ist ja eigentlich überhaupt gar kein Thema. Also jedenfalls gab es so, solche Bedenken sind noch nicht groß aufgekommen, so wie das in Deutschland ist, dass man sagt, ja, Einschränkung der Versammlungsfreiheit und jetzt wollen sie auch noch unsere die Handydaten überwachen, so, um irgendwelche Infektionsketten nachzuvollziehen oder sollten das. Also, nee, da macht man sich hier nicht so Gedanken drüber.
Jetzt ist ja noch mal eine besondere Situation in Georgien, dass es da ja auch Gebiete gibt, Abchasien und Südossetien, die ja, je nachdem, von welcher Seite man aus das betrachtet, besetzt sind, autonom in Anführungsstrichen sind. Wie gestaltet sich denn da die Situation, beziehungsweise auch das, wer hat denn da jetzt die Verantwortung und wer unterstützt da eben die Leute?
Ja, also das Ding ist, die beiden abtrünnigen Regionen, die sich selber für unabhängig erklärt haben, von Russland unterstützt werden, international nicht anerkannt sind. Diese beiden, also außer von einigen wenigen, von 5 Staaten, glaube ich, weltweit, die beiden Regionen, genau, die vermelden selber 0 Fälle. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich weiß aber im Fall von Abchasien, was auch am Schwarzen Meer liegt, dass die Grenzen dort auch zu sind. Also es könnte theoretisch sein, dass es dort wirklich keine Fälle gibt. Georgien hat in der Nähe in Sogdidi, was ja auch in der Nähe des Schwarzen Meeres liegt, an der Grenze zu Abchasien, hat dort auch eine medizinische Infrastruktur geschaffen für die Leute aus Abchasien, um im Notfall damit zu versorgen. Aber an sich gibt es da kaum Informationen. Genau, aber offiziell halt auch 0 Fälle. Aber wenn wir gerade über die beiden Regionen sprechen, kann ich vielleicht auch noch mal einen kleinen Blick in die Region werfen. Die beiden Nachbarländer hier, Armenien und Aserbaidschan. Armenien hat aktuell heute 449 Fälle und 3 Todesfälle bisher und Aserbaidschan 243 Fälle und 4 Todesfälle. Was guckt man auf Georgien mit 87 Fällen natürlich ja, viel mehr ist.
Dann,
Genau,
tu, erzähl mal.
ja.
Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, sprich bitte.
Dann ist ja auch nochmal eine Besonderheit in Georgien die Rolle der Kirche. Die hat ja auch einen großen Einfluss auf Politik und auch eben auf Gesellschaft. Wie positioniert sich denn die Kirche derzeit oder wie verhält sich die Kirche? Weil zum Beispiel ein erster wichtiger Schritt war eben auch, dass Kirchen, aber auch Moscheen und Synagogen von sich aus gesagt haben, dass sie keine Gottesdienste mehr in den Häusern anbieten, sondern halt versuchen, weiß ich, über Livestream oder so ähnliches, das auch zu ermöglichen. Also sie haben da ihre Verantwortung gesehen und auch entsprechend reagiert. Wie ist es in Georgien, wo das ja auch einfach nochmal eine besondere Stellung oder ja, besondere Stellung hat?
Genau, das wollte ich auch noch sagen, richtig. Die Kirche, die ist sehr aktiv und ich muss sagen, aber mit ihren Bemühungen torpediert sie alles, was die Regierung an Maßnahmen hier unternommen hat und verabschiedet hat. Vor 2 Wochen zum Beispiel sind Priester mit ihren schwarzen Pickups und SUVs, die haben immer sehr, sehr schicke Autos, die bekommen auch extrem viel Geld vom Staat jährlich als Zuschuss, mehrere Millionen Lari. Jedenfalls mit ihren glänzenden Autos sind sie durch die Stadt gefahren und haben Weihwasser verspritzt und Weihrauch abgebrannt, um gegen das Coronavirus zu schützen. Die Stadt, die Straßen und die Bewohner. Ja, gut. Das ist so eine Maßnahme, das hat natürlich auch viel Gelächter und Spott, aber auch aggressive Reaktionen von Gläubigen in den sozialen Medien hervorgerufen. Das ist eine Sache, wo ich sage, ja gut, kann man machen und wenn man, ob es was bringt, ist natürlich die andere Frage, aber wenn sich da irgendjemand bestärkt fühlt oder so, irgendwelche Gläubigen, wenn das so einen moralhebenden psychologischen Effekt hat, dann warum nicht? Dann ist das okay und es schadet auch niemanden. Abgesehen davon, dass es an einem regnerischen Tag war mit dem Weihwasser, aber gut. Ansonsten gibt es aber in der georgisch-orthodoxen Kirche bei der Kommunion die Praxis, wie das auch bei anderen orthodoxen Glaubensrichtungen der Fall ist, dass Wein an die Gläubigen während der Messe verteilt wird und zwar mit einem Löffel. mit einem Löffel für alle. Und da haben die Gesundheitsbehörden dann auch die Kirchen aufgerufen, nachdem es eine Anfrage gab, hey, könnt ihr bitte unsere Kirchen auch mal reinigen, desinfizieren? Ja klar, aber es wäre auch schön, wenn ihr das mit dem Löffel mal bitte aussetzen würdet oder nehmt Plastelöffel, so Wegwerflöffel für jeden ein oder was auch immer. Und da hat die Kirche aber definitiv gesagt, nein, nein, das können wir nicht machen, das fällt komplett aus, weil das ja ist ein Sakrament und das können wir einfach nicht ändern. So, das darf nicht sein. Und außerdem, und das ist die offizielle Begründung und Lesart, außerdem kann man mit diesem Löffel überhaupt nichts übertragen. Der wird zwar nicht abgeleckt, aber trotzdem jeder bekommt den so in den Mund. Man kann mit diesem Löffel nichts übertragen, weil, wie gesagt, es ist etwas Heiliges, es ist etwas Gutes. Gott will das so und deswegen kann da überhaupt nichts Schlechtes mit passieren. Wir können überhaupt gar kein Virus damit übertragen, weil das ist ja eine heilige Geschichte. So ein heiliger Wein, heiliger Löffel, bleibt mal ruhig, kein Grund zur Panik. So, und viele Leute glauben das hier, die glauben das wirklich und da sehe ich einfach eine Riesengefahr, zumal halt auch die Gottesdienste weitergehen. Selbst als es schon die Beschränkung gab, es dürfen sich nicht mehr als 10 Leute versammeln, ja, strömen trotzdem Hunderte in die Kirche und dann gibt es halt noch so andere kleine PR-Stunts wie letzte Woche ist ein Erzbischof mit einem Helikopter über Tbilisi geflogen, hatte eine Ikone der heiligen Jungfrau Maria dabei, hat die Stadt gesegnet und es wurde angekündigt, das wird man dann auch noch großflächiger im ganzen Land durchführen. So, ich meine, das sind Sachen, gut, macht das von mir aus, wo ich mich halt auch frage, wieso hat die Kirche einen Helikopter, aber gut. Die andere Sache ist halt wirklich das mit diesem Löffel und die Versammlung, das ist echt ein Problem. Und die offizielle Begründung der Kirche ist auch, dass, wer ist schuld daran? Natürlich die Sodomisten und jetzt mal zu zitieren, genau, das ist das Problem und der ganze verderbte westliche Lebensstil und so.
Das ist sicherlich dann nochmal ein ganz anderes Fass, was man jetzt dann hier aufmachen könnte, inwiefern dann natürlich das dann auch polemisiert, propagandisiert wird irgendwie, wo das herkommt, wer da welche Schuld hat und so. Was mich jetzt aber nochmal interessieren würde, nachdem wir die ganze Zeit über so das allgemeine Leben und die Gesellschaften so gesprochen haben, wie dein Alltag gerade aussieht. Du bist ja eigentlich als Lehrer in einer Schule tätig, die Schulen haben dicht, du kannst nicht mehr in Bars gehen und Cha-Cha trinken oder leckeren Kaffee trinken oder auch ganz leckere King Hali essen. Was machst du den ganzen Tag? Wie gestaltet sich dein Alltag und auch dein Berufsalltag?
Da muss ich sagen, ja, es hat sich alles ein bisschen verändert. Genau, ich unterrichte an der Schule und ich bin da auch 5 Tage die Woche, halt Montag bis Freitag eigentlich immer da. Der Punkt ist, da jetzt die Schulen zu sind, das ist zum einen natürlich ja erstmal für mich schön gewesen, aber der andere Punkt ist auch, dass ich gehe mal ganz kurz ins andere Zimmer. Mein Mitbewohner, der ist nämlich reingekommen, der übrigens auch Lehrer ist und ja halt auch zu Hause ist und ja, ich hoffe, da kommen jetzt keine Störgeräusche, deswegen wechsle ich mal ganz kurz das Zimmer.
Ja, ja, mach.
Genau. Wie auch in Deutschland ist der Unterricht. Findet der Unterricht jetzt online statt. Und dazu muss ich sagen, das funktioniert an sich eigentlich ganz gut. Der Punkt ist, ich benutze sowieso auch in normalen Zeiten, benutzen wir an der Schule ein sogenanntes Schoolbook. Das ist eine Online-Plattform, wo ich für jede Klasse praktisch ein kleines Portal habe, wo ich die Anwesenheit per Klick halt nachweisen muss, wo ich auch die Hausaufgaben hochlade oder reinschreibe, was wir in der Stunde gemacht haben. Es gibt eine Chatfunktion mit den Schülern, mit den Eltern oder jeweils so mal so. Genau, und das wurde jetzt um einen Online-Videokonferenz-Feature nochmal ergänzt, diese Plattform, und darüber läuft der Unterricht. Das heißt, ich sitze dann vorm Rechner und habe dann halt die ganzen 10 kleine Fenster mit den kleinen Kindern. Ich unterrichte die 1. bis 3. Klasse. Genau, und probiere so halt möglichst normal den Unterricht durchzuführen und kann die Hausaufgaben, irgendwelche Arbeitsblätter, kleine Audiodateien, Videos oder sowas, kann ich dann auch noch über dieses Portal den Eltern schicken. Das ist an sich ganz gut organisiert und ich würde sagen, das läuft auch sicher, also was ich so gehört habe, besser als in Deutschland. Also dieses ganze Digitale ist hier besser ausgebaut, würde ich sagen. Ja. Manche wollen das auch dann ganz gerne über Facebook haben, was eigentlich ich immer nicht wollte, weil ja, ich sehe Facebook dann, wenn, dann eher schon noch als was Privates. Hier ist das nicht so und wurde ich dann mehr oder weniger genötigt, einer privaten Facebook-Gruppe beizutreten von meiner 1A und seitdem ja werde ich mit Freundschaftsanfragen von Eltern, aber auch mit Hausaufgaben überflutet. Manche schicken sie in diesem Schoolbook, manche schicken sie mir im privaten Messenger, manche taggen mich in einem Post in dieser Gruppe, also jetzt bimmelt die ganze Zeit das Handy und ich habe schon überlegt, die 1A kriegt keine Hausaufgaben mehr, weil ansonsten ist das echt ein bisschen mehr Arbeit, als ich das sonst hätte. Die Hausaufgaben müssen ja auch, was ich sonst im Buch, im Unterricht machen würde, mit einem Bleistift, mit ein paar Strichen kann ich die Sachen korrigieren. Jetzt bekomme ich die Sachen irgendwo geschickt von den Eltern, muss sie runterladen, digital korrigieren, mit irgendeinem Bildbearbeitungsprogramm wieder hochladen und zurückschicken. Und das nimmt mehr Zeit. Aber ich spare mir natürlich auch den Weg zur Schule. Und das Gute ist, die Stunden finden alle am Nachmittag statt und nicht mehr 9 Uhr morgens wie sonst. Von daher kann ich auch lange schlafen. Ich sehe es positiv.
Und wie gestaltet sich da so dein restliches Leben? Ich meine, du hast ja da dir auch ein Netzwerk an Freundinnen und Freunden aufgebaut.
Ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, in der letzten Zeit bin ich sowieso, glaubst oder glaubst nicht, aber ich bin in der letzten Zeit wirklich nicht mehr so häufig ausgegangen. Einfach schon wegen der ganzen Schulzeit. Also von Montag bis Freitag sowieso nicht. Jetzt geht das nicht mehr und das ist okay. Also ich muss sagen, manche Leute beschweren sich, dass es langweilig ist oder dass sie zu Hause festsitzen. Andere Leute gerade im Pflegebereich, so, ich kenne das aus meiner Familie oder generell im medizinischen Bereich, die werden total überlastet. Ich kann mich da definitiv nicht beschweren. Also ich habe genug zu tun zu Hause. Du hast es vorhin bei deinem Intro kurz angesprochen, dass ich für diese Jugendorganisation noch ab und an tätig bin. So, ich schreibe ab und zu als Fundraiser sozusagen noch ein paar Projektanträge. Also es gibt immer genug zu tun. Also ich kann mich hier nicht langweilen und ich bin in der sehr luxuriösen Position, dass ich weiterarbeiten kann und auch bezahlt werde. Und deswegen, ja, möchte ich mich in keinster Weise beschweren über die jetzige Situation.
Und wie ist es so mit deiner Family hier in Deutschland? Bist du da, also hast du da sicherlich hast du da auch regelmäßigen Kontakt und weißt, wie es denen geht. Also das ist ja alles dank Medien gerade möglich.
Genau, nee, also wir sind da auch im Kontakt. Genau, meine Brüder, die sind beide in der Pflege zum Beispiel tätig und was die mir so für Geschichten erzählen, das ist echt furchtbar. Wie das Ganze gehandhabt wird, wie das mit der Ausrüstung aussieht, die halt knapp ist, dass teilweise aus den Pflegeheimen Schutzmasken oder sowas geklaut werden oder dass sie halt auch diverse Sachen mehrmals benutzen sollen, offizielle Empfehlung vom Gesundheitsamt oder dass nicht getestet wird, obwohl es schon bestätigte Fälle in einem Pflegeheim gibt, einfach weil man nicht so viel testen kann und man kann dann erst testen, wenn es wirklich, wenn man das eigentlich auch schon so sehen könnte, dass jemand da nicht ganz gesund ist, aber nicht mehr auch verdachtsmäßig und in der Zeit stecken sich natürlich alle anderen an, Klienten wie auch Pflegepersonal, genau. Also das kriege ich alles mit und das ist echt schlimm. Wie das hier im Vergleich ist, kann ich schlecht sagen, weil schon einfach deswegen, weil es hier in Georgien kaum Pflegeheime oder Altenheime gibt. Die alten Leute, die leben im Familienverbund, also hier ganz anders als in Deutschland. Auch junge Leute leben lange noch zu Hause und mehrere Generationen unter einem Dach und genau.
Das wäre jetzt genau nochmal eine kurze Frage von mir gewesen. Das ist ja, in Deutschland gab es natürlich auch irgendwie, leben Menschen ja eher so in ihrer kleinen Familie und auch von den Generationen mittlerweile, also zumindest Großeltern, Elterngeneration getrennt und es gab auch den Hinweis, dass Enkelkinder eben zum Beispiel nicht mehr zu ihren Großeltern gegeben werden sollen, wie das jetzt nun im Einzelnen von den Leuten wahrgenommen wird, ist natürlich eine andere Sache, aber die Möglichkeit der sozialen Distanz und vor allen Dingen auch nicht generationsübergreifend Leute anzustecken, ist natürlich eine ganz andere in Ländern wie Georgien, aber das ist jetzt nicht nur Georgien typisch, sondern gibt sicherlich auch andere, viele andere europäische Länder, wo die Großfamilie noch einen wichtigen Stellenwert hat. Das ist ja da in Georgien jetzt eine ganz andere Ausgangssituation auch.
Ja, total. Also zum einen ist es halt positiv, weil wie gesagt, dann können sich halt so Eltern, Großeltern auch um die Kinder kümmern, während die Eltern doch noch irgendwie arbeiten oder so. Das ist ja eine Situation, die für Eltern in Deutschland ein Problem sein kann, so Homeoffice und sich gleichzeitig um die Kinder kümmern. Das geht halt. Negativ ist natürlich, je mehr Menschen in einem Haus, umso häufig, also so, weiß ich nicht, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand irgendwann mal durchdreht. Und ja, du hast es vorhin auch schon mal erwähnt, dass die Leute gerne ausgehen. Das stimmt. Das liegt auch daran, dass man sich draußen dann halt, also man nicht die Möglichkeit hat, halt irgendwie sich groß mit den Freunden zu Hause zu treffen, wenn da halt noch die ganze Familie mit wohnt. Deswegen junge Leute gehen gerne raus, aber halt auch andere Familienmitglieder, vor allem die Männer, die sitzen draußen rum und essen ihre Sonnenblumenkerne und trinken Bier. Aber solche Sachen gehen jetzt nicht mehr. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen in Deutschland, dass das Risiko mit der häuslichen Gewalt jetzt natürlich enorm nach oben schnippt. Wie das hier ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es solche Fälle auch geben wird, ja.
Schade, ich dachte jetzt, dass wir ein bisschen positiveres Ende dieses Interviews finden. Wir müssen jetzt nochmal über was anderes reden. Wir können nicht so aus dem Gespräch rausgehen. Ich meine, es ist natürlich auch eine Krise, das Wort hat seine Berechtigung, aber in Deutschland sieht man jetzt auch, dass bestimmte Sachen, also hier wird geklatscht für in Anführungsstrichen die Heldin des Alltags, ob sich diese Anerkennung dann auch später in besseren Arbeitsbedingungen, Bezahlung und sowas auswirkt, steht auch nochmal auf einem anderen Papier. Aber hier passieren auch Dinge, die einem irgendwie positiv stimmen und einem zeigen, okay, irgendwie in Anführungsstrichen, es hat auch was Gutes. Kannst du uns da vielleicht noch eine Geschichte bringen?
Ja, ich wollte tatsächlich eigentlich noch eine andere Geschichte bringen, die vielleicht nicht ganz so positiv ist, aber ich fasse das kurz zusammen und ende mit was Positivem. Es gibt hier noch, in Georgien gibt es halt auch Minderheiten, ethnische Minderheiten, Armenier und Aserbaidschaner, vor allem im Grenzgebiet zu Armenien und Aserbaidschan logischerweise. Und in einem Ort, Maniuli, da gab es kürzlich den Fall, dass eine Frau positiv getestet wurde. Das Problem war, dass ihre Mutter, die war einige Tage zuvor gestorben. Und wie es üblich ist, gab es dort eine große Beerdigung. Das ganze Dorf kam natürlich vorbei mit Umarmung und Beileidsbekundungen und Küsschen auf die Wange. Und alle sitzen an einem Tisch, obwohl es schon diese Beschränkung gab. Die Polizei ist dann auch angerückt und meinte, ja, es tut mir leid, Trauerfeier hin und her, aber wir haben hier eigentlich eine nationale Krise und Notfall. Der Notstand war auch schon ausgerufen worden zu dem Zeitpunkt. Nicht mehr als 10 Leute und hier sitzt einfach mal das ganze Dorf an Tischen. Und da wurden dann auch die Polizeibeamten da aggressiv angegriffen. Das ist halt auch nochmal eine ganz andere Geschichte als bei uns. Und da hat sich dann aber rausgestellt, ja okay, wir haben überhaupt gar keinen Überblick, wer jetzt hier alles infiziert ist. Die Leute sind absolut unkooperativ und dazu kommt auch, viele ethnische Aserbaidschaner sprechen überhaupt gar kein Georgisch. Wir haben auch gar nicht mitbekommen, was die georgische Regierung so über Fernsehen oder so alles verkündet hat, wie der aktuelle Stand ist, was für Schutzvorkehrungen getroffen werden sollen. Die haben halt dann irgendwo über soziale Medien oder Verband in Aserbaidschan gehört, ja, da geht wohl gerade irgendeine globale Seuche rum oder so. Aber haben halt überhaupt keine Informationen aus dem eigentlichen Land, wo sie sich aufhalten. Und daraufhin, weil die Situation so außer Kontrolle war, hat dann Polizei und Militär das komplette Dorf abgesperrt, dass keiner mehr rein und rauskommt. So. Und das ist halt auch ein Problem hier, dass einige ethnische Minderheiten da überhaupt gar nicht richtig informiert sind über die Sache, was eigentlich los ist, einfach wegen der mangelnden Sprachkenntnisse. Genau, aber ich sollte ja mit etwas Positivem schließen. Es gibt auch Hilfsinitiativen und wie gesagt, ich habe die sozialen Medien heute schon so häufig erwähnt, aber die sind einfach echt ein Schlüssel, weil alle Informationen darüber laufen. Und es gibt eine Gruppe, die solche, wie sage ich das denn, so Care-Pakete, so kleine Überlebenspakete packt. Da kann man für 30 Lari praktisch spenden, das sind ungefähr 10 Euro. Und dann wird dann ein Paket zusammen geschnürt mit Nudeln und Handdesinfektionsmittel und Mehl, Zucker und was weiß ich, Zahnpasta und noch 2 Rollen Klopapier, halt so Kram des täglichen Bedarfs. Und die werden dann an alte und bedürftige Leute verteilt. Also ich muss sagen, die Solidarität an sich, die ist schon da. Und das ist aber auch eine typische Geschichte oder ein typischer Charakterzug der Georgier. Man teilt gerne. Man lädt gerne ein, jetzt kann man nicht einladen, aber ich finde schon, dass die Leute sich gegenseitig unterstützen. Und das ist eine positive Geschichte. In so einem kleinen Land, da geht das natürlich auch ein bisschen besser, da hat man auch ein ganz anderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Aber ja, das ist nochmal eine andere Geschichte.
Wie wir merken,
Ja.
könnte man jetzt hier noch ewig darüber diskutieren. Mir sind auch noch so Sachen eingefallen, wie die Lager für Lager, ja, doch die Dörfer, Lager sind es eigentlich mehr für die Internal Displaced People. Da möchte ich mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn es da zu Infektionen kommen würde. Aber das sind alles Sachen. Ich glaube, Felix, wir müssen noch mal ein Interview vielleicht in der nächsten Woche machen oder so. Also, weil bei mir ploppten gerade noch so viele Fragen auf. Wir reden aber schon eine halbe Stunde. Du musst dich ja auch noch um deine Schulkinder kümmern. Und deswegen würde ich vielleicht an dieser Stelle erstmal unser Gespräch pausieren.
Klar, gerne. Ja, wir können das gerne noch mal machen. Es tut sich ja immer irgendwas.
Richtig. In diesem Sinne, Felix, ich danke dir. Ich wünsche dir in Georgien und natürlich all den Freundinnen und Freunden, die du dort hast, Arbeitskollegen, alles Gute, dass es da einfach auch vielleicht einfach so geringe Zahlen bleiben, wie es jetzt gerade ist. Und ja, dass die Solidarität irgendwie nicht abreißt, dass Menschen sich gegenseitig weiter unterstützen und dass du auch deine Kinder auch von zu Hause aus schön ärgern kannst.
Ja, die ärgern mich.
Ja, so muss das ja vielleicht auch sein. Felix, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Mach's gut.
Wünsche ich dir auch, Uli. Mach's gut. Tschüss.